Das ist ein neues Mikro.
Anderes. Ja.
Es wird um den Baum des Lebens gehen, aber auch um gute Vorsätze. Ist es zu spät für gute Vorsätze? Nee, es ist nur Januar, ne? Habt ihr gute Vorsätze gemacht euch? Ja? Nein? Doch? Vielleicht? So ein paar. Fangen wir mit dem Baum des Lebens an. Die Frage, die sich mir stellte, ich lese Bibel und dann kriege ich immer ganz viele Fragen. Also ich habe am Ende meistens mehr Fragen als Antworten und forsche dann rum und lese und gucke, was gibt es noch dazu oder frage Gott, was sagst du dazu? Und diesmal bin ich über den Baum des Lebens gestolpert und die Frage, die sich mir eröffnet hat, war, dürfen, können oder sogar sollen wir heute noch oder wieder vom Baum des Lebens essen? Der steht ja bekanntlich im Garten Eden und da steht ein mächtiger Engel davor mit einem flammenden Schwert, damit der in Sünde gefallene Mensch nicht auch noch von dem Baum des Lebens esse. So steht es in der Bibel. Und wir haben da auch einen Bibelvers, 1. Mose 2, wie Gott das Ganze geschaffen hat. Gott, der Herr, ließ aufwachsen aus der Erde allerlei Bäume. Wenn wir Bäume lesen hier in unserem europäischen Raum, denken wir an Apfel, Birne und Zwetschge meistens. Aber da im Paradies gab es garantiert auch Dattelbäume, Feigenbäume, Mangobäume, Pfirsichbäume, Kakis, lecker Kakis, Orangen, Mandarinen, was fällt euch noch ein? Avocados wachsen, glaube ich, auf Bäumen. Also es war eine Feige hatten wir, genau. Und es war also eine gewaltige Vielfalt, weil es steht da auch in diesem Text drinnen, dass die Früchte der Bäume waren für die Menschen zum Essen und das Kraut, was unten wuchs, war für die Tiere. Also da kam sich keiner in die Quere mit dem Essen. Und es war halt tatsächlich so, hört man jetzt raus, die waren alle Veganer, ne? Die Tiere wie die Menschen damals. Nur Früchte gegessen und Obst und sowas. Genau, dann lesen wir weiter, er ließ allerlei Bäume wachsen, verlockend anzusehen und gut zu essen. Und den Baum des Lebens mitten im Garten und den Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen. Und es gingen aus von Eden, Strom gab es auch, es ging aus von Eden ein Strom zu wässern den Garten. Heute Morgen, wie ich es mir nochmal durchgelesen habe, ist mir aufgefallen, dass der Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen den Tod verkörpert. Das war mir vorher nie aufgefallen. Ich dachte, Erkenntnis ist ja gar nicht so schlecht. Es ist ja vielleicht ganz praktisch, wenn wir das unterscheiden können, Gut und Böse. Aber Gott hat gesagt, wenn ihr davon esst, müsst ihr sterben. Also hat dieser Baum den Tod verkörpert. Noch nicht mal anfassen sollte man die Früchte. Also es war schon heftig, ne, was da in diesem Baum drin steckt an Energie, den man eben gar nicht ansieht. Man liest auch in Hesekiel 47 ab Vers 1, wo der Prophet Hesekiel den Strom Gottes sieht, das lebendige Wasser unter der Türschwelle des Tempels hervorquellen und den Baum des Lebens sieht er da, dessen Früchte 12-mal im Jahr jeden Monat Früchte tragen, reifen und wachsen jeden Monat wieder und dessen Blätter Heilung bringen. Das hatten wir ja jetzt beim Serge eben schon, sein Geburtstagsvers. Und das war beim Hesekiel eine prophetische Aussicht auf das neue Jerusalem, auf das, was kommen wird. Nicht auf das, was war im Paradies, sondern es ist eine prophetische Aussicht auf das neue Jerusalem, die Stadt Gottes, die auch in der Offenbarung beschrieben wird, im Kapitel 22, wo unser Vers aus der Jahreslosung herkommt. Habt ihr bestimmt das ganze Kapitel gelesen, nicht nur den Vers von der Jahreslosung. Und die Offenbarung 22 liest es sich so, und er zeigt immer einen Strom lebendigen Wassers, klar wie Kristall, der ausgeht von dem Thron Gottes und des Lammes, mitten auf ihrer Straße und auf beiden Seiten des Stromes Bäume des Lebens, die tragen 12-mal Früchte, jeden Monat bringen sie ihre Frucht und die Blätter der Bäume dienen zur Heilung der Völker. Also da sind es schon Bäume, nicht mehr einer. Da haben sie sich irgendwie vermehrt inzwischen, weil die ja auch die Völker heilen mit den Blättern. Nicht nur die zwei im Paradies, sondern ganze Völker essen dann davon. Und da schließt sich dann der Kreis wieder. Wir haben sie also am Anfang der Bibel, in der Mitte bei Hesekiel und am Ende nochmal, ganz am Ende, wo das neue Jerusalem wieder hergestellt wird, wie es im Paradies dann schon war. Genauso wird es dann wieder werden. Der Strom lebendigen Wassers, der Baum des Lebens, die manifeste Gegenwart Gottes ist da. Reinheit, Heiligkeit, Herrlichkeit, liebevolle, vertraute Gemeinschaft mit ihm. Und das Böse hat dann Vergangenheit. Also es ist dann wie am Anfang wieder. Es wird wieder hergestellt. Und wir dürfen da drin leben dann. Aber warum wollte denn Satan, die Schlange, den Menschen verführen? Den ersten Menschen, dass er von dem Baum des Lebens, von dem Baum der Erkenntnis ist? Weil es das einzige Gebot war, das man übertreten konnte. Es gab sonst keine Gebote. Es gab keine andere Möglichkeit zu sündigen damals im Paradies. Oder die Verbindung zu Gott zu zerstören. Das war das Einzige, was Satan benutzen konnte. Und Satan, der ja auch Luzifer heißt, das ist ein lateinisches Wort und bedeutet Morgenstern, der war ja eine wunderbare, herrliche Schöpfung gewesen. In Hesekiel auch, Kapitel 28, wird er beschrieben als der Sohn der Morgenröte. Er war wahrscheinlich das erste erschaffene Geschöpf. Und wie sein Name schon sagt, er war ein prächtiger, leuchtender Engel. Gott sagte über ihn, du warst das Bild der Vollendung, voll von Weisheit und vollkommen an Schönheit. Du warst in Eden, dem Garten Gottes. Allerlei Edelsteine waren deine Decke. An dem Tag, da du geschaffen wurdest, wurden auch sie bereitet. Also Edelsteine wurden vielleicht für ihn oder zur selben Zeit zumindest gemacht. Und die Aufzählung, die man da drin liest, gehen alle möglichen Edelsteine, Saphire, Topasse, aber auch Gold und Diamanten werden da aufgezählt. Also die herrlichsten Edelsteine waren seine Bedeckung. An dem Tag wurden sie bereitet. Du warst ein schirmender, gesalbter Cherub. Und ich hatte dich dazu gemacht. Du warst auf Gottes heiligen Berge, du wandeltest inmitten feuriger Steine. Vollkommen warst du in deinen Wegen an dem Tage, an dem du geschaffen wurdest. Herrlich, fantastisch, bis Unrecht an dir gefunden wurde. Ich finde, da ist so eine Traurigkeit drin, in Gottes Stimme, bis Unrecht an dir gefunden wurde. Du warst das herrlichste Wesen, das ich je geschaffen hatte. Und Jesaja berichtet uns, wie dieser Fall geschehen ist. Und du sprachst in deinem Herzen, zum Himmel will ich hinaufsteigen, hoch über die Sterne Gottes, meinen Thron erheben und mich niedersetzen auf den Versammlungsberg im äußersten Norden. Ich will hinauffahren auf Wolkenhöhen und mich gleich machen dem Höchsten. Er fiel durch den Hochmut. Er erhöhte sich selbst. Gott muss wahnsinnig traurig gewesen sein über das, dass das passiert ist. Dann schuf Gott ein neues Wesen, den Menschen. Ihm ähnlich, also auch herrlich, wunderschön. Und er setzte ihn auch in den Garten Eden. Satan war auch da drin, haben wir gerade gelesen, ne? Er setzte auch den Menschen in den Garten Eden. Das war ein geschützter Raum, Aber bei Garten stellen wir uns eher immer was Kleines vor. Das war eher mehr wie eine Art Nationalpark. Es waren ja viele Bäume drin, Hügel, Tiere haben drin gelebt, also es war riesig. Durch die Sünde, durch das sich erheben über Gottes Willen und über das Sein wollen wie er selbst, ihm gleich sein wollen, erhoben auch sie sich selbst. Und genau das wollte Satan, genau, dass sie genau so wurden wie er, gefallene Schöpfung. Er sagte ja, ach Unsinn, ihr werdet nicht sterben, Quatsch. Aber Gott weiß, wenn ihr davon esst, dann werden euch die Augen geöffnet, ihr werdet sein wie Gott und wissen, ihr werdet wissen, was gut und böse ist. Ich bin mir sicher, die wussten damals überhaupt noch gar nicht, was Sterben bedeutet und was das Wort böse bedeutet. Gab es bis dahin ja gar nicht. Es war also was Neues. Sie durften ja bis dahin auch vom Baum des Lebens essen. Sie hätten ewig gelebt. Es hätte kein Sterben gegeben. Habt ihr euch da schon mal drüber nachgedacht? Schon Gedanken gemacht im Paradies? Sie haben, ich weiß nicht, wöchentlich, monatlich, vielleicht täglich vom Baum des Lebens gegessen. Es gab kein Sterben in diesem Zustand, in Gottes Gegenwart. Alterung kam dann. Schmerz, Krankheit, Sorgen, Probleme, Schuld und Sünde, Angst und Tod. Das alles kam jetzt ins Menschenleben, weil sie auf ihn gehört hatten. Sie haben der Bosheit der Schlange die Tür aufgemacht. Sie stellten zum ersten Mal ihren freien Willen, mit dem sie geschaffen wurden, über den Willen Gottes. Und was ist dann passiert? Ein Schamgefühl war plötzlich da. Sie fühlten sich nackt und schutzlos. Sie versteckten sich. Ist es böse, nackt zu sein? Nö. Wenn man in Reinheit und Heiligkeit vor Gott wandelt, wenn man mit seiner Herrlichkeit bekleidet ist, braucht man keine Hilfskleidung. Man muss sich nicht verstecken. Da gibt es nichts zu schämen. Sie lebten ja in enger Vertrautheit mit ihm. Aber die Unschuld war gestorben in dem Moment. Sie hatten die Verbindung zum Schöpfer verloren. Die Rebe hat sich abgekoppelt vom Weinstock. Ruthild hat ja neulich über Weinstock und Rebe gepredigt. Und wenn ihr euch vorstellt, so eine Blume, eine Rose, eine Tulpe, egal, wenn man die abschneidet, was passiert dann? Sie sieht immer noch schön aus. Sie hat immer noch Leben in sich. Aber der Zufluss ist abgebrochen. Das Sterben beginnt in dem Moment, wo das unterbrochen ist. Wo ich die Blume abschneide, in dem Moment beginnt der Verfall, die Alterung, das Abblühen. Manche sind länger schön, manche sind nach ein paar Tagen schon, lassen alle Blätter fallen. Aber so war es auch bei Adam und Eva, die sind nicht sofort tot umgefallen. Das habe ich mich immer gefragt, wenn das doch heißt, wenn ihr davon esst, müsst ihr sterben. Die sind nicht automatisch sofort tot umgefallen, aber der Lebensstrom, der Zufluss war abgeschnitten, die Verbindung zu Gott. Und ein Sterben hat eingesetzt, was dann eine Weile gedauert hat, aber es kam. Eine Alterung hat begonnen. Und zurück zum Garten Eden. Als Gott wie immer abends in den Garten kam, stellte er zwei Fragen. Adam, wo bist du? Gott hat natürlich gewusst, wo Adam ist und auch Eva. Aber das ist immer so, wenn Gott uns was fragt, dann ist es, um uns aufzuzeigen, wo wir hingeraten sind. Es ist keine geografische Frage, wo bist denn du? Vor Gott kannst du dich nicht verstecken. Aber es stellt uns die Frage, wo bin ich da hingeraten? Es ist mir eine Feststellung, er ist nicht mehr da, wo er sein sollte und wo er immer war. Und die zweite Frage war, wer hat dir das gesagt, dass du nackt bist? Immer, wenn wir an Gott zweifeln, sollten wir uns fragen, wer hat uns das gesagt? Wo kommt dieser Zweifel her? Wir sollten eigentlich gar nicht auf die Frage eingehen zuerst, sondern hinterfragen. Woher kommt das jetzt, dass ich zweifle? Woher kommt das, dass ich eine Unsicherheit habe? Und besonders, wenn du schon spürst, dass es Gott das Wort völlig zuwiderläuft, dann gucken, wer ist der Fragesteller? Aber der Feind, der macht das ja Stück für Stück. Er streut Samen aus, die nach und nach aufgehen. Der bewässert das auch. Ich bin überzeugt davon, dass das, was wir so in wenigen Versen in der Bibel lesen, dass er schon öfter ankam. Dass die nicht von heute auf morgen gesagt haben, na gut, dann esse ich halt davon. Der hat vielleicht schon länger Zweifel gestreut, hat immer schon mal gesagt, ach, guck mal, wie schön der Baum ist. Und die Früchte, habt ihr das schon mal probiert? Nee, dürfen wir nicht, wollen wir nicht, braucht man nicht, Gott hat gesagt. Wir haben andere Früchte. Und dann vielleicht die Woche später nochmal, aber guck mal, wie schön der heute in der Sonne glänzt, der ist bestimmt lecker. Wieso dürft ihr das denn nicht? Hat euch Gott nicht lieb? Was soll das denn? Ihr dürft hier was nicht? Nee, es kommt schleichend an, es ist nicht von jetzt auf gleich, dass uns eine Versuchung vor der Nase steht und wir gleich umfallen. Der macht das diffizil. Fies. Wir lesen ja nirgends in der Bibel, wie lange die im Paradies gelebt haben. Das liest sich hier wie so ein paar Wochen oder Monate, aber es waren vielleicht 1000 Jahre oder länger. Das weiß ja keiner. Es steht nicht drin. Es wäre möglich. Und indem Satan die Menschen zum Ungehorsam verführt hat, hat er dafür gesorgt, dass auch der Mensch, genauso wie er aus Gottes Gunst gefallen ist, aus seiner Nähe. Satan hasste Gott und auch alles, was er an Schöpfung gemacht hat, also auch den Menschen. Alles, was Gott verkörpert, hasst er. Weil der Mensch als herrliche, reine Schöpfung war das, was er selber mal war. Er sieht da wieder eine Schöpfung, die Gott wunderschön gemacht hat, das, was er auch mal war, was er aber verloren hat. Auch diese enge Verbindung zu Gott, die Vertrautheit, das hat er alles verloren. Aber, großes Aber, Jesus hat diesen Bruch durch sein sündloses Leben hier auf der Erde, durch sein Aufsichtnehmen unserer Schuld und Sünde, durch sein Sterben hat er dem Tod die Macht genommen. Halleluja. Er hat den Zugang zum Vater wieder frei und möglich gemacht. Die innige Beziehung, das tägliche Wandeln mit Gott in seiner Gegenwart hat er wieder möglich gemacht. Es ist erwünscht, sogar nicht nur möglich. Der Austausch, das Gespräch mit Gott, die lebensspendende Verbindung wie Weinstock und Rebe, das hat er wieder hergestellt. Das Verhältnis ist nicht mehr Scham und Verstecken oder von Furcht geprägt, sondern von Nähe und Reinheit. Wir sind geheiligt. Wir haben wieder Frieden, Freude, Vertrauen und Liebe. Das ist alles wieder möglich. Wie privilegiert wir sind. Ist uns das bewusst, wie privilegiert wir sind, dass wir nach dem Alten Testament, nach Jesus erst geboren wurden? Wir konnten uns das nicht aussuchen. Wir sind so gesegnet und wir haben allen Grund, uns zu freuen. Wir leben im neuen Bund, den Jesus für uns erwirkt hat. Was wir nie selber tun könnten, wir hätten das nie. Die haben ja versucht, die Gesetze zu befolgen. Ein Mensch schafft das nicht. Er hat es für uns erwirkt. Und wie oft schauen wir auf das Irdische um uns herum. Wir können und dürfen und sollen wieder vom Baum des Lebens essen, dessen Blätter uns Heilung bringen für alles, was uns beschwert, belastet, bedrängt oder bedroht. Er selber ist der Baum des Lebens und wir sind schon Ewigkeitswesen. Lasst uns als guten Vorsatz uns vornehmen, mehr auf das Himmlische zu schauen, das Ewige zu suchen, in enger Gemeinschaft mit unserem Schöpferpapa zu leben, mehr wieder von ihm zu erwarten und nicht von dem, was unsere Hände schaffen können oder von der Welt um uns herum. Es ehrt und es freut Gott sogar, wenn wir alles von ihm erwarten Und noch mehr, wenn wir ein fröhliches, geheiligtes und segensreiches Leben führen. Und das heißt nicht, dass nur ich gesegnet bin, sondern segensreich heißt auch, dass ich ein Segen bin. Dafür sind wir gemacht worden. Das ist unsere Bestimmung und sogar unser tiefstes und meist unbewusstes Sehnen unserer Seele. Das ist das, was unsere Seele immer möchte, dass wir ein fröhliches, geheiligtes und segensreiches Leben in Gottes Gegenwart führen. Lasst uns wieder mehr unser Haupt, unser Angesicht erheben und auf ihn schauen. Egal, was uns im Leben begegnet. Lebe ich, so lebe ich für Gott. Sterbe ich, na und? Ja, wir brauchen keine Angst haben. Sterbe ich, dann sterbe ich für ihn, in ihm und zu Gott hin. Ich bin in seiner Hand, was kann mir denn passieren? Unsere Heimat ist im Himmel. Die auf den Herrn schauen, werden strahlen vor Freude. Der Vers ist rot. Das heißt, er darf an die Wand. Psalm 34, Vers 6, Musanne Dirklasses. Die auf den Herrn schauen, werden strahlen vor Freude. Weil dann alle Probleme weg sind. Weil wir sofort gesund sind. Weil nichts mehr anstrengend ist. Nee, weil wir unsere Perspektive ändern. Weil wir sein Blickfeld kriegen. Man kann uns übrigens ansehen, auf was wir schauen. Man kann dir ansehen, ob du auf Probleme achtest, ob du über Sorgen viel sprichst oder ob du wie König David mit jedem kleinen Problemchen sofort zum Papa läufst, ihm alles an den Gnadenthron bringst, ihm vertraust, sprichst Sieg aus, bleibst im Frieden, proklamierst Freude. Du proklamierst Erfolg. Du bleibst im Frieden und in der Freude, wenn du auf den Herrn schaust. Deswegen wirst du strahlen. Nicht auf die Probleme schauen, nicht auf das Sterbliche, Vergängliche. Auf die Himmelsperspektive. Dann kann man die Dinge mit seinen Augen betrachten. Und jetzt kommen wir zu dem Buch. Wir hatten am Gebetskreis schon mal kurz drüber gesprochen. Der Daniel Exler ist ein Prediger, den ich mir immer gerne im Internet anschaue. Der hat schon immer mal wieder Besuche im Himmel machen dürfen. Er war auch mal tot eine Zeit lang und hat dann gewaltige Dinge gesehen. Ich glaube, eine Viertelstunde oder so war er tot. Und da hat er wieder einen Blick in den Himmel werfen dürfen und Jesus hat ihm ein Buch gezeigt. Und das war irgendwie nicht so statisch wie das hier. Das war lebendig. Und er hat Jesus gefragt, was ist das für ein Buch? Und Jesus hat ihm gesagt, das ist das Buch der Aufträge. Das ist ein Auftragsbuch. Aber es gibt für jeden Gläubigen gibt's besondere Gaben, Talente, Berufungen und Aufträge. Aber leider lassen sich viele, hat ihm Jesus erklärt, abhalten von ihrem Auftrag. Weil sie sich entweder von der Welt ablenken lassen, weil sie auf die eigene Schwachheit schauen. Manche haben angefangen mit ihrem Auftrag und sind wieder abgekommen. Manche haben gar nicht erst angefangen, weil die gesagt haben, ist zu schwer, kann ich nicht, haben sich nichts zugetraut. Oder es war ihnen auch gar nicht bewusst, dass sie diese Dinge mit Jesus machen dürfen, dass sie mit Jesus regieren dürfen, dass sie es nicht aus eigener Kraft machen müssen oder gar nicht gefragt haben, wie soll das gehen, wie Maria zum Beispiel. Ich habe den Auftrag gehört, wie wird das stattfinden, wie geht das vor sich? Wir dürfen hier und jetzt mit Jesus regieren, nicht erst im Himmel, jetzt und hier schon. Und er hat ein Buch voll mit Aufträgen. Und er hat diese Dinge schon für uns vorbereitet. Es ist nicht schwer und mühsam. Wir dürfen drin laufen. Und eins der berühmtesten Beispiele ist immer Reinhard Bonnke. Er war die fünfte oder sechste Wahl Gott hatte verschiedene Leute schon gefragt. Der eine hat gesagt, nee, nach Afrika will ich nicht. Der andere hat gesagt, ja, ich habe erst noch Familie. Alle möglichen Argumente. Und Reinhard Bonnke war dann schließlich der, der gesagt hat, ja, Herr, mit dir schaffe ich das. Und der ganze Kontinent Afrika ist gesegnet gewesen dadurch. Und auch sein Nachfolger jetzt. Millionen Menschen kommen zum Glauben, weil einer gesagt hat, ja, ich will deinen Auftrag erfüllen. Ich weiß zwar nicht wie, ich kann die Sprache nicht, da konnte man nicht mehr richtig Englisch damals. Das hat er erst gelernt danach. Jesus hat dem Daniel Exler gezeigt, dass er das Buch leider oft umschreiben muss, wenn er Aufträge beim anderen geben muss. Deswegen ist es ein lebendiges Buch. Es verändert sich immer mal. Manchmal fangen wir Aufträge an und wer andere erfüllt ihn dann und bringt ihn zu Ende. Das ist auch okay. Aber lasst uns auch als guten Vorsatz für dieses Jahr wieder mehr vornehmen, nach Gottes Plänen für unser Leben zu fragen und sie mit seiner Kraft umzusetzen. Epheser 2, Vers 10 sagt ja, er hat die Werke bereits vorbereitet. Es ist gar nicht unsere Anstrengung. Und ja, wir brauchen gute Vorsätze, weil wir uns immer wieder abbringen lassen, uns immer wieder ablenken lassen. Lasst uns vornehmen, uns weniger ablenken zu lassen. Vom Handy, vom Fernseher, vom Computer, vom Radio, von unserer Schwachheit, Müdigkeit, Krankheit, Alter, Zeitmangel. Donnerstag war ich ja Gebetskreis, ne? Ich hatte bis 3 Uhr nachts Predigt geschrieben. Ich war den ganzen Tag so müde. Und ich dachte, abends, ich muss jetzt schlafen. Aber nee, es ist Gebetskreis. Und ich dachte, nein, ich lasse mich nicht abbringen jetzt. Es ist gesegnet. Es ist toll, wir haben ein Date mit Gott. Wir haben einen Termin mit Gott. Lassen wir uns doch nicht abbringen von Müdigkeit, Schwachheit, was weiß ich, was uns wichtiger erscheint. Gott hat einen Termin mit uns und das ist wichtiger. Und ich habe danach geschlafen, auch ausreichend. Und ich habe gesagt, du musst mich bitte wach machen, wenn ich da hingehen soll. Ich will dann nicht halb schlafend sein, ich will dann aber auch ein Segen sein und gesegnet sein. Und es war schön, ne? Es war ein richtig gesegneter Abend. Lasst euch das nicht rauben, lasst euch nicht ablenken, lasst euch nicht aufhalten von Zuflüsterungen, die nicht von Gott sind. Wer überwindet, dem gebe ich vom Baum des Lebens zu essen. Da ist er wieder. Offenbarung. Jesus hat das gesagt im Sendschreiben an die Epheser. Offenbarung 2. Wer überwindet, dem gebe ich selber persönlich vom Baum des Lebens zu essen. Was hat er denn den Ephesern vorgehalten? Sie haben ihre erste Liebe verlassen, genau. Lasst uns also auch vornehmen für dieses Jahr, dass wir zurückkehren zu unserer ersten Liebe. Wie macht man das? Wie geht das? Ganz praktisch. Ich finde Predigten immer toll, wo man was Praktisches mitnehmen kann, nicht so theoretisch alles, wo du musst, sollst und kannst. Wie macht man das? Ich war die ganze Ehe über in Eheberatung. Ja, war gut, hat geholfen, passt bis zum Schluss. Und der Eheberater, der Michael, hat dann mal zu mir gesagt, tu so, als wärst du verliebt und die Gefühle werden nachkommen. Und das ist ein psychologisches Phänomen, dass die Gefühle der Handlung folgen, das ist wirklich so. Und wenn wir uns entscheiden zu handeln, dann folgen die Gefühle nach. Auch die Vera Birkenbiel, die habe ich ja schon öfter erwähnt, das ist eine Wissenschaftlerin, die hat zum Beispiel festgestellt, herausgefunden, wenn wir uns traurig fühlen und mutlos, wenn wir lächeln, ob wir uns danach fühlen oder nicht, wenn wir mechanisch lächeln, grinsen, dann wird da ein Nerv angestoßen, der in unserem Hirn eine Endorphinausschüttung aktiviert. Das ist eine mechanische Sache und sie macht uns glücklich. Deswegen lasst uns mehr lächeln und das Gefühl kommt nach und tu so, als wärst du in Jesus verliebt. Wie würde ich mich denn verhalten, wenn ich total verliebt wäre? Ich will Zeit mit ihm verbringen. Ich will auf ihn schauen. Ich will seine Worte in mich aufnehmen. Ja, überlegt euch selber, wie ihr wart, wie ihr verliebt wart. Und die Gefühle kommen nach, die Schmetterlinge kommen wieder. Dieses Schweben über der Erde kommt wieder. Du bist dann nicht mehr von dieser Welt. Du bist völlig erfüllt von ihm. Und nicht zu vergessen, auch das müssen wir nicht selber machen, weil er hat uns ja seinen Geist gesandt, der in uns drinnen ist. Der Hammer, oder? Er selber ist drin in uns. Wir müssen nicht irgendwo hingehen oder gucken oder suchen oder uns was erarbeiten. Er ist in uns drin, in jedem Gläubigen. Und der hilft uns auch in allem, was wir bitten, auch bei unseren Gefühlen. Und das ist die näheste und engste Beziehung, die man haben kann, weil er in unseren Herzen wohnt. Halleluja. Lasst uns wieder mehr in dieser Wahrheit leben. Also das sind so meine guten Vorsätze. Und ich dachte, ich brauche viel länger, jetzt ist es so früh. Wir sind so früh fertig. Ich hatte in der Predigtvorbereitung Gott gefragt, worum es geht. Und ich hatte aber irgendwie davor schon Johannes 10, Vers 10. Kannst du das mal an die Wand werfen? Weil wir noch ein bisschen Zeit haben.
Damit ihr das Leben habt, das Leben
fühlt. Richtig. Das ist ein Vers, den man gut auswendig lernen kann. Johannes 10, Vers 10, lässt sich gut merken. Und zwar haben wir meistens den unteren Teil im Kopf. Ich bin aber gekommen, um ihnen das Leben zu bringen, das Leben in ganzer Fülle. Gott ist der Ich Bin. Ich bin gekommen. Nicht irgendwer ist gekommen, Gott ist gekommen. Der Ich Bin ist da. Und er ist was? Er ist gekommen zu uns. Direkt in unser Leben hinein. Für was? Also ich lerne Bibelverse gern so auswendig, dass ich den Vers zerlege in die Einzelteile. Wer, was, wo, warum? Ja, und für was ist er gekommen? Damit wir das Leben haben, heißt es in der anderen Übersetzung. Was ist das Leben? Das, was ich eben beschrieben habe im Paradies. Herrlichkeit, Freude, Gesundheit, Reinheit. Alle diese Dinge, das ist das Leben, wie Gott sich das gedacht hat. Das hat er uns gebracht. Ich bin gekommen, um ihn das Leben zu bringen. Ein bisschen Leben? Nein, das Leben in Fülle. Aber der Vers hat ja auch den oberen Teil. Das ist in einem, fast in einem Satz, hat Jesus gesagt, der Dieb kommt nur, um die Schafe zu stehlen und zu schlachten und zu verderben. Und das ist eben das, was wir auch am Anfang hatten. Der Satan war gekommen, um die Menschheit zu vernichten. Das ist das, was er wollte. Die Schöpfung, die Gott so herrlich und schön und ihm ähnlich gemacht hat, die will er vernichten, weil er selber verloren hat. Aber, ne, schönes großes aber ich bin gekommen, damit ihr das Leben in Fülle habt. Und Fülle, das könnt ihr euch ausmalen, das heißt nicht Wohlstand und alles gelingt mir und immer ist alles toll, sondern Fülle heißt, ich kann bei Gott schöpfen, jeden Tag im Strom des Lebens, ich kann vom Baum des Lebens essen, ich kann immer mit allem zu ihm kommen. Ich kann seine Liebe, seine Nähe in Fülle, das heißt im Überfluss genießen. Fülle heißt Überfluss. Nicht bisschen, nicht sparsam, nicht schüchtern, sondern reichlich. Ja. Der Vers hat mich parallel auch immer wieder begleitet und ich habe immer gedacht, was ist denn nun die Predigt? Aber ich denke, es ist beides. Es passt dazu, es gehört irgendwie dazu, weil Jesus sagt, ich bin gekommen, damit wir das Leben in Fülle haben. Und der erste Teil, der Schlange ist der Kopf zertreten. Der Verderber hat im Grunde nichts mehr zu sagen, nichts zu melden und keine Autorität über uns, wenn wir sie ihm nicht geben. Wir dürfen in der Fülle leben. Wir dürfen in Jesus leben. Amen. Und ich bete noch mit uns. Ja, Heiliger Geist, danke, dass du heute Morgen hier zu uns geredet hast. Du weißt, dass jeder was anderes brauchte, jeder andere Bedürfnisse hatte und ich nur eine Art von Worten auf dem Papier hatte, aber du kannst trotzdem zu jedem so reden, wie er es braucht. Jeder kann mit seinen Ohren das heraushören, was du ihm sagen willst, was sagen wolltest. Und so bitte ich dich, dass jedem Einzelnen das in Erinnerung bleibt, was er für heute braucht, dass jedem Einzelnen das groß und deutlich wird, was du persönlich ihm sagen wolltest, sagen willst. Und das ist ja nicht zu Ende jetzt, wenn wir hier rausgehen, sondern das ist ja unsere Lebensfülle, in der wir tagtäglich, jede Minute und Sekunde leben dürfen und sollen. Und so bitte ich dich, Heiliger Geist, dass du uns das groß machst, immer wieder, wenn uns irgendwas bedroht, irgendwas verunsichert, wenn irgendwas Zweifel streuen will, dass du es gut mit uns meinst, dass wir nicht das Leben in Fülle hätten, sondern irgendwie Zweifel, dass es schwierig ist, anstrengend, dass wir was falsch gemacht hätten. Wir haben in dir Vergebung. Du hast jegliche Schuld, Sünde, Tod und Verderben vernichtet am Kreuz. Und Halleluja, dafür danken wir dir. Können wir gar nicht genug danken, weil das so gewaltig ist. Und wir sagen dir, wir lieben dich. Und ich bitte dich, Heiliger Geist, dass du dieses Gefühl, dieses Empfinden, diese ganzen Emotionen wieder ganz neu für dieses Jahr in uns aufwallen lässt, dass wir wirklich völlig verliebt sind, völlig crazy vor Liebe, immer wieder deine Nähe suchen, dein Angesicht schauen wollen, deine Worte hören wollen, dass wir einfach wirklich gierig danach sind, weil es uns Lebenskraft ist, weil das lebendiges Wasser ist, weil das die Blätter sind und die Früchte des Baumes des Lebens, von denen wir essen dürfen, bis in alle Ewigkeit. Wir sind Ewigkeitswesen und wir gehören in die Ewigkeit, ins Paradies zu dir. Und ich danke dir, dass du es bewirkst bei jedem, dass wir es uns nicht rauben lassen, dass der Feind es nicht wegnehmen darf, nicht kleinreden darf, sondern dass du es versiegelst jetzt in unseren Herzen, in unseren Köpfen und dass wir drin wandeln und noch mehr drin wandeln werden. Da gibt es noch so viel mehr zu entdecken. Dir sei alle Ehre, Lobpreis und Dank, Herr. Wir preisen dich und lieben dich und beten dich an. Amen.